Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich sitze hier in der Seidelvilla im Vorfeld einer Veranstaltung, auf der Michael Kumpfmüller lesen wird. Und wir sehen uns das erste Mal. Und in der Corona-Zeit ist sowieso alles anders. Und wir sitzen weit voneinander entfernt. In Sicherheit, und ich freue mich, dass Sie hier sind und ja, dass wir miteinander reden dürfen.
Vielen Dank. Ja, man muss sich freuen über diese Gelegenheiten, die seltenen. Das stimmt.
Es war, es ist nicht so viel. Ne? Also es ist, haben Sie viel in letzter Zeit machen können?
Nein. Das meiste wurde, ich hatte eine Lesung seit März, eine einzige Lesung.
Einer Ihrer Romane, nämlich Die Herrlichkeit des Lebens, ist in 24 Sprachen übersetzt worden. Unter anderem auch in Chinesisch. War Ihr Agent so gut oder haben Sie sich bei Ihnen gemeldet und wollten Sie es wissen?
Na, bei mir meldet sich ja niemand. Das läuft alles über meinen Verlag, Kiepenheuer & Witsch. Und die haben sich natürlich dann auch dort gemeldet. Mich hat es auch natürlich sehr gefreut, aber auch überrascht. Aber es ist tatsächlich so, dass Kafka in der größten Teil der Welt ein ganz wichtiger Autor ist, nicht nur in dem postsowjetischen oder irgendwas, war sehr viel in Osteuropa. Und ich bin dann auch in China gewesen, 10 Tage, in Peking und Shanghai, zwar nur, aber immerhin, und habe dort sogar einen Preis gewonnen.
Super.
Das war natürlich auch fremd, es ist ja eine ganz andere Kultur, die ganz anders aufgestellt ist als unsere hektische, die haben immer so 3000 Jahrespläne eigentlich. Ne? Das hat mir gut gefallen. Nein, das war wunderschön. Also ich bin sehr glücklich über diesen Erfolg, nicht weil er mich reich gemacht hat, sondern weil ich unter anderen Umständen als Sie in die Welt gekommen bin. Ich war dann eben auch fast in all diesen Ländern. Nicht in allen, aber. Und ich liebe das. Ich war in Georgien und was weiß ich, in Sibirien und so weiter. Und da ich gerne reise und neugierig bin, war das herrlich, war anstrengend, weil ich in der Zeit wirklich nicht viel arbeiten konnte, aber das war es auf jeden Fall wert.
Zumal Sie auch
ja, das wirft die Vertrauensfrage auf, was überhaupt bei der Übersetzung transportiert wird, ist ja ein unendliches Thema. Aber irgendwas wird es schon sein und eigentlich hat mich das nie groß beschäftigt. Ich habe gedacht, na, irgendwas wird schon ankommen. Und weil wir ja auch umgekehrt, ich meine, ich kann ja auch keine portugiesischen Romane im Original lesen oder keine Ahnung was. Und das ist mir eigentlich zwar klar, dass das irgendwie nicht dasselbe ist wie das Original, aber da ich ja nur die Übersetzung habe, bin ich glücklich, dass es sie gibt. Und das gilt umgekehrt auch. Ich habe so ein bisschen den Ruf, dass jedes meiner Bücher sehr anders ist als das vorhergehende. Und da ich einen klugen Verleger hatte, der jetzt in Pension ist, aber immer noch im Verlag, der hat mal gesagt, ja, es gibt aber ein Thema, was alle diese Bücher verbindet. Du schreibst immer über Menschen, die unter Druck sind. Ich würde das ein bisschen umformulieren. Ich interessiere mich für ausweglose Situationen. Meine Dissertation zum Beispiel, ich war als Germanist, nicht als war über den Kessel von Stalingrad. Also das scheint mich zu interessieren und so gesehen ist das eigentlich der Link. Und mich interessiert, was Leute da machen in solchen ausweglosen Situationen und als Schriftsteller, der dann einen Erzähler erfindet, bin ich eigentlich immer auf ihrer Seite, was sie da machen. Aber sie machen eben auch Dinge, die ich nicht richtig finde. Also das war eigentlich das Thema bei diesem Roman, Virginia Woolf, da geht es ja um den Skandal des Suizids.
Genau.
Und ich überprüfe sozusagen meine Empathiefähigkeit. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer oder gelte als sehr empathischer Schriftsteller und mir geht es aber eigentlich darum, wo endet die? Wo sage ich Nein? Was ja nicht nur eine Schriftstellerfrage ist, sondern eine Lebensfrage. Also man kann ja, wir leben meiner Ansicht nach in einer gesellschaftlichen Situation, wo, ich will das nicht unbedingt Empathie nennen, aber die Verständnis haben Maschinen ja sehr ausgefeilt sind. Und es gibt eigentlich überhaupt gar nichts Schlechtes mehr, weil ja alles immer schon verstanden ist. Also ich meine jetzt, was Übles geschieht und so weiter. Ja. Und dieser Ort interessiert mich, wo man da Einspruch erheben muss. Ja, ich verstehe, dass du das und das tun möchtest oder dann meinetwegen auch getan hast, aber ich bin trotzdem nicht einverstanden, aus den und den Gründen. Und daran habe ich mich, glaube ich, in dem Roman abgearbeitet. Ist auch ein Eheroman, finde ich auch spannend. Anders als der Kafka-Roman, der so übersetzt wurde, war das ja kein Eheroman, da ging es um den Tod. Der Tod als auswegloses Geschehen, dem man etwas abtrotzt. Ja, das ist offensichtlich mein Thema, dass ich mich dem dann aber auch widersetze. Ja? Also es geht mir eigentlich um den Widerstand natürlich gegen die ausweglose Situation, beziehungsweise wenn das nicht geht, dann muss man es akzeptieren. Und die ausweglosen Situationen, trotz Wohlstand und Konsum und alles, die verschwinden ja nicht und global schon gleich dreimal nicht. Ne? Es gibt sie ja überall.
Also insofern ist das aber kein Glaubensproblem, weil wenn Sie sagen, wenn Sie sich auf den Suizid beziehen und sagen, damit bin ich nicht einverstanden, sondern es ist einfach...
Nein, also in dem Kontext ist es eher ein soziales, matrimoniales Problem, deshalb habe ich ja auch gesagt, das ist ein Eheroman. Da gibt es einen Partner, der Sie, Virginia Woolf, 30 Jahre lang begleitet hat, in einer Weise, die ihr überhaupt, weil sie hatte immer natürlich psychische Probleme. Also ich stelle da keine Regel auf, aber ich finde, dass der Suizid unter diesen Umständen oder auch den Umständen, die ich kennengelernt habe aus Erzählungen, oft ein unglaublich aggressiver und asozialer Akt ist. Weil es gibt ja immer jemanden, der da zurückbleibt, nicht wahr? Und der das verstehen muss und der damit klarkommen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das vorher besprechen kann und ob man sich sozusagen eine Entlassungsurkunde ausstellt oder wie auch immer, aber einfach abzuhauen und zu sagen, ist mir egal, was aus dir wird, der du mir ein Leben lang treu wirst, ist zumindest ein Problem, finde ich. Ja, oder noch die schlimmeren Fälle von denen, von irgendwelchen Investmentbankern, also wo ich aus meinem Kreis gehört habe, ohne sie zu kennen, die sich dann im Badezimmer irgendwie ein Messer ins Herz rammen und ihre Söhne dürfen sie dann finden. Ich finde das empörend. Ja, der einzige Selbstmord, den ich eigentlich akzeptabel finde, also, aber der stammt aus der Literatur, ist im Zauberberg von Thomas Mann, wo dieser Kassor am Ende im Winter in den Wald geht und erfriert. Ja, da würde ich sagen, okay, der hatte keine Familie, der war alleine, der war verzweifelt, aus welchen Gründen auch immer, habe ich alles vergessen. Und dann macht er das so. Ist schlimm genug für ihn und so weiter, man kann darüber, aber das ist irgendwie, sagen wir, sozialverträglicher, als andere zum Zeugen sozusagen des Tötungsvorgangs zu machen. Also da spätestens bin ich wirklich empört.
Verstehe ich. Wir haben ja hier in München das häufig, indem man U-Bahn fährt.
Ja, zum Beispiel, das ist doch unglaublich. Diese Menschen sind, nicht alle, aber die sind zerstört.
Ja.
Diese Fahrer.
Ja, ja, und es ist sogar eine doppelte Geschichte dabei. Die Hinterbliebenen müssen alles bezahlen, was da angerichtet worden ist.
Ist nicht ernst.
Das ist, ja, ich kenne einen Tatortreiniger, der hat mir das mal sehr ausführlich erklärt.
Also, wird die Familie noch zerstört.
Ja, ja, und
zwar ökonomisch.
Wirklich, ja, und zwar wirklich. Und, also insofern bin ich bei Ihnen, man muss schon gucken, was man da tut, ja, wenn man sich umbringen will. Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben vor langen Jahren, da ging es um Selbstmord und damals war ich noch sehr jung und eines der höchsten Güter, das von einigen Philosophen propagiert wird, ist, dass man sich umbringen kann in jungen Jahren. Das ist eine Möglichkeit, die man hat.
Ja, ja, dieses das sozusagen Suizid als Ort der Freiheit.
Genau. Ja, und klar. Insofern fand ich das damals irgendwie, hatte einen gewissen Sinn für mich. Ja? Aber mittlerweile bin ich ein bisschen älter und da sieht das für mich nicht mehr so aus. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum Sie meinen, dass es, man darf sich nicht einfach so davon machen und den Menschen das hinterlassen. Wenn man nichts hinterlässt an Spuren, an großartigen Problemen, dann ist das
für... Ja, aber das Komische ist, dann gäbe es ja eine andere Möglichkeit. Ich meine, der Investmentbanker, der ruiniert ist, weil er, was weiß ich, was gemacht hat oder nicht gemacht hat, der könnte ja auch sagen, ich steige in ein Flugzeug nach Ecuador und dann verliert sich meine Spur.
Ja, verstehe.
Und dann weiß man nicht, ob er lebt oder so. Das ist immer noch schlimm, weil es auch verantwortungslos ist, aber dann jedenfalls nicht im Haus.
Ja, dieses Verschwinden ist an der Stelle sicherlich das humanere für die Hinterbliebenen. Ich habe gelesen, dass Sie mal für den Egon Erwin Kisch Preis nominiert waren.
Dreimal sogar.
Ich liebe Egon Erwin Kisch. Ich mag sein Warten auf Wunder sehr zum Beispiel. Sie kommen ja auch aus dem journalistischen Bereich. Wie weit spielt das immer noch in Ihre Bücher hinein?
Naja, also meine journalistische Karriere, formal stimmt das. Ich habe aber erstens aus einer Hospitanz hier beim BR, ich habe nie eine journalistische Ausbildung gehabt. Ich habe auch nie in einer Redaktion in dem Sinne gearbeitet, dass ich eine Zeitungsseite gemacht habe oder eine Radiosendung gemacht habe, sondern ich habe nach ein bisschen Radio frei Schnauze, am Anfang einfach nur, was mir einfiel, Reportagen geschrieben, und in den 90ern bekam man die noch unter. Und es waren Reportagen sehr oft, weil mich das immer fasziniert hat, über Leute, die arbeiten, über die Arbeit von Menschen. Das hat mich immer sehr interessiert, weil da bin ich sozusagen früher Marxist. Durch die Arbeit wird der Mensch zum Menschen sozusagen, ja. Und zwar ganz einfache Jobs, Sekretärinnen, Flickschneider, Krankenschwestern, die haben mich interessiert. Ja? Gut. Und so, und die Brücke zur Literatur ist doppelt. Einerseits habe ich schon damals immer eigentlich literarisch schreiben wollen und habe dann immer so geschrieben, dass in dieser albernen Hoffnung, wie die Mädchen auf den Boulevards von Hollywood, dass da eines Tages mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du willst doch eigentlich einen Roman schreiben, nicht wahr? Und genau das ist mir passiert mit einem Agenten aufgrund einer Reportage im FAZ-Magazin. Und dann hatte ich meinen ersten Roman damals schon vorbereitet. Das war die Umbruchphase zwischen Dissertation und was danach und so weiter. Und Familiengründung war eine schwierige Zeit. Also das ist das eine, dass ich damals schon schön schreiben wollte, wenn man das so nennen will. Und das andere, in Deutschland ist es ja immer noch weit verbreitet, dass Autoren, die, wie das dann immer so abschätzig gesagt wird, die recherchieren, die etwas wissen wollen über, sagen wir, die Orte, an denen eine Geschichte spielt. Das ist für mich zum Beispiel extrem wichtig, dass ich die kenne. Für andere ist das völlig unwichtig. Und das hat bei manchen keinen guten Ruf, und ich schätze das aber, weil ich, es geht gar nicht darum, den Ort dann so zu beschreiben oder die Recherche einzubauen, das hasse ich wiederum, aber ich will es gewusst haben. Und insofern bin ich da mir treu geblieben, sagen wir so. Das finde ich auch gut, weil, also gerade der Ort ist so extrem wichtig, die Topografie, also wenn wenig passiert, wer läuft wo kann man überhaupt laufen, das finde ich unglaublich aufregend, also, obwohl es eigentlich gar nicht aufregend ist.
Naja, ich kann das gut nachvollziehen, weil mit jedem Ort verbindet sich ja auch etwas.
Ja, das meine ich, ja, natürlich. Ja,
also ich meine...
Die Wetter, die Topografie, rauf, runter, all diese Dinge sind wichtig.
Das wirkt natürlich auf Ihre Person, logischerweise.
Genau, ich bin dann auch dort wirklich vor Ort anwesend, über den ich dann schreibe, in irgendeiner Weise. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, Kafka, das kommt ja sicherlich in Ihrem Buch dann auch irgendwie zum Tragen, wenn er da sitzt in seiner Wohnung, in dieser schwierigen Wohnung, die er hatte, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und schreibt, als er noch Versicherungs...
Ja, in die Wohnung, was die Berliner Wohnung angeht, da konnte ich nicht rein, weil man da nicht rein kann. Aber überall, wo man rein konnte oder wo man zumindest in der Nähe sein konnte, war ich, ja. Also manches muss man dann erfinden, das ist klar.
Ich verstehe schon.
Oder es gibt Fotos. Oder
es gibt ja auch Beschreibungen von ihm darüber, wie er da
ja, natürlich.
Insofern,
natürlich.
Dann muss man sich damit behelfen. Also
ja, aber das ist ja, also wenn man über, aber selbst wenn man nicht jetzt über eine reale Figur schreibt, muss man doch irgendwie, in meinem neuen Roman geht es auch um Berlin, da muss ich natürlich die Orte, die ich beschreibe, die kenne ich dann auch. Sonst bleibt es ja eine Behauptung.
Ja, die Menschen müssen irgendwo hingehören. Ne? Also zumindest
sich auch. Ja, und der Leser muss spüren, dass diese Orte auch existieren. Ist ja gut, ich kann natürlich einen utopischen Roman schreiben, da ist es egal. Aber selbst da muss ich einen plausiblen Ort entwerfen. Ja,
Sie haben völlig recht, im Nichts passiert auch nichts.
Genau, das ist dann...
Haben Sie recht. Ja. Vielleicht noch zu Ihrem Roman oder zu dem, was Sie heute lesen werden. Sie machen jetzt zu einer Lesung hier. Ich habe die Frage, Wie haben Sie das, was Sie heute lesen werden, ausgewählt? Nach welchem Gesichtspunkt?
Ja, das ist immer so ein Mischmasch. Auf der einen Seite will man irgendwie, was ja letztlich nicht geht, irgendwie einen Überblick geben, was das sozusagen irgendeine Entwicklung, falls es die gibt, mal da rein am Anfang. Also ich lese heute den, es gibt einen Prolog, den lese ich, es gibt einen Anfang, sozusagen eine Setzung, wie diese letzten Tage beginnen. Dann ist der zweite Teil, handelt von, denn davon handelt eigentlich der Roman, der handelt nicht jetzt von der Frage, soll ich mich umbringen oder nicht, das ist ja irgendwie Banane, sondern mir geht es eigentlich darum, dass dieser Mensch, dass ich mir vorgestellt habe, dass dieser Mensch in seinen Innenräumen spazieren geht, wozu die Erinnerungen gehören, aber auch ganz vage Sachen, irgendwas. Und davon handelt der zweite Ding und dann lese ich, ja, also es geht darum, verschiedene, unterschiedliche Sachen zu lesen. Und da ich noch nicht so wahnsinnig viel gelesen habe, habe ich jetzt zum ersten Mal was geändert. Bei dem Kafka war es so, dass ich im Laufe der Zeit ein paar Mal was geändert habe, aber eigentlich irgendwann stehen dann die Szenen. Und ich kann die dann wie im Schlaf.
Wunderbar. Ich bin gespannt und ich denke, wir sind alle gespannt, was heute Abend kommt, was Sie lesen. Ich habe gerade gesprochen mit Michael Kumpfmüller. Er liest nachher aus Ach, Virginia. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und vielen Dank,
Herr Kumpfmüller. Ich danke auch. Schönen Abend uns allen.